Die 19. Bildkunst-Kameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2017, Luca Bigazzi. Das dritte Gespräch führte Professor Birgit Gudjonsdottir. Die Sichtung des 2015 erschienenen Films Youth, Ewige Jugend von Paolo Sorrentino wird empfohlen.
Ja, willkommen, Luca Bigazzi. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Gespräch hier mit dir machen darf. Ich mache keine große Vorrede, sondern ich würde gerne gleich anfangen, nachzuhaken, nachzufragen. Also du hast mit Paolo Sorrentino sehr viele Filme gemacht. Weißt du in etwa wie viele?
Ich glaube, es waren 6 Filme und insbesondere eine lange Fernsehserie mit 10 Folgen. Infame, der Hunger, also der Hunger im Sinne von Mühe. Ja, also mit allen Regisseuren, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich immer ein langes Verhältnis, man kennt sich dann gut und da sind Worte manchmal sogar überflüssig. Glücklicherweise, das Problem ist ja, dass man schnell arbeiten muss. Je weniger gesprochen wird, desto mehr kann man auf die Beine stellen. Ich würde gerne noch eine kleine Sache klären, ansonsten gibt es vielleicht auch ein Übersetzungsproblem, das ist jetzt klar geworden. Sie sagen ja im Deutschen Kameramann, für mich ist das ein Operatore, ein Operator. In Italien sind die Rollen verteilt. Es gibt einmal den bildgestaltenden Kameramann und den Schwenker. Also wenn ich zum Beispiel arbeite, arbeite ich auch als Schwenker und nicht nur als Bildgestalter. In Italien werden diese beiden Funktionen unterteilt. Das wollte ich nur noch hinzufügen, eine kleine Erläuterung für Sie, falls sich da jemand gefragt haben sollte, weshalb das so ist.
Ich möchte aber trotzdem noch mal eingehen. Also, du hast vorher gesagt, dass du nicht sehr viel vorbereitest. Und dass nicht viel gesprochen wird, aber wenn wir diesen Film heute gesehen haben, da steckt wahnsinnig viel Vorbereitung drin, also zumindest Vorbereitung mit Szenenbild, auch an den Motiven, welche Motive werden gewählt, mit Kostümen. Also das ist schon, also ganz ohne Vorbereitung ist dieser Film nicht gedreht. Kannst du uns da genaueres sagen?
Ja, also ich bereite mich nicht vor, die anderen bereiten sich schon vor, die anderen drei. Also der Kameramann, der Bildgestalter ist immer der Letzte, der sich davor gestaltet, aber der Szenenbildner und so weiter, die bereiten sich natürlich meticulös vor. Also bei dem Film mit Paolo Sorrentino würde ich gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich sehr interessant finde. Der erste Film, den wir gemeinsam gemacht haben, war Die Konsequenzen der Liebe, ein sehr schöner Film. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland rausgekommen ist. Und nachdem wir uns die Drehorte angeschaut haben, hat Sorrentino einen Ort in Neapel gefunden, eine Art Balkon oder Terrasse, wo ein Auto ankommen sollte. Und dann hat Paolo gesagt, ja, die Kadrierung ist hier und ich möchte, dass dann der Schauspieler in der Silhouette gesehen wird. Also war sehr kompliziert, nachts und so weiter, eine riesige Fläche. Und die anderen müssen dann auch nochmal in der Silhouette dargestellt werden. Ich habe dann geguckt und habe gesagt, das ist aber wirklich sehr komplex. Die werden wahrscheinlich schwarz aussehen und von der anderen Seite gesehen, stehen die im vollen Licht. Na, schauen wir mal, was wir machen können, hat er mir gesagt. Ja, du meinst, das kann man nicht machen. Also, und das war dann der zweite Film, den ich mit ihm gesagt habe. Und dann gab es auch noch, habe ich gesagt, na gut, das ist wieder mal ein Regisseur, der keine Probleme versteht. Und wir haben dann angefangen zu streiten. Das war der erste Tag, wo wir uns kennengelernt hatten. Und habe gesagt, ich hätte eigentlich gar keinen Film mit ihm drehen wollen. Er hat gesagt, den Typen da will ich nie mehr hier sehen. Und das war unser Debüt. Also das ging total daneben. Und dann ist mir bewusst geworden, dass er im Grunde genommen recht hatte. Denn das war im Grunde genommen ganz einfach, anstatt das so auszuleuchten, wie ich das wollte, von dieser Terrasse aus, von dem Palast von, musste man einfach nur einen Heliumballon nehmen und das dann entsprechend positionieren. Und das ist mir dann klar geworden. Und ich habe da eben auch verstanden, dass ich sehr konservativ eingestellt war und sehr traditionalistisch dachte im Vergleich mit ihm. Also das scheint mir doch recht interessant zu sein, als kleine Episode. Und das war die erste Anforderung von Paolo an mich. Dann gab es noch viel schlechtere, viel schlimmere, wie Sie hier ja auch sehen. Alle Filme von Paolo haben eine Vorstellung von der Kamera und vom Licht, die wirklich 360 Grad ausgerichtet ist. Also das Licht muss hier absolut unsichtbar sein und die Kamera bewegt sich dann kreisförmig 360 Grad darum herum und manchmal setzen wir 3, 4 Kameras, manchmal sogar 5 ein, die dann genutzt werden und die müssen von allen möglichen Positionen aus das aufnehmen. Wir machen Totalen, wir machen auch Nahaufnahmen und so weiter. Und das ist eine Sache, die normalerweise bei einem BOP, also einem Bildgestalter, ein bisschen ins Hintertreffen gerät, denn das Licht für eine Nahaufnahme ist nicht das gleiche wie bei einer Totale. Und Paolo mit seiner Radikalität hat mir das beigebracht. Ich war der erste DOP für ihn und er hat dann gesagt, wie ich diesen Raum konzipieren muss, der ohne solche Lichter ausgestaltet ist, also frei von Licht. Und das war wirklich etwas Tolles, was ich bei ihm gelernt habe. Und das hilft mir jetzt auch noch bei allen Filmen, auch wenn die Regisseure mich nicht darum bitten, denn meiner Meinung nach ist das eine, wirklich ein Ansatz, der korrekt ist, auch für die Schauspieler. Da wird vielleicht ein bisschen vom Licht geopfert, aber das ist eben so. Und das, der digitale Film hilft mir da sehr. Also da gibt es zum Beispiel hier in You-Szenen zum Beispiel die Innenräume innerhalb der Räume, wo gesprochen und diskutiert wird, werden manchmal sehr wenig Licht ausgestaltet und manchmal auch ganz ohne. Und das ist eben durch den digitalen Film, durch das Digitale möglich geworden. Vorher wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt kann man das so machen.
Aber um noch einmal bei der Vorbereitung und Szenenbild nachzufragen, gerade wenn man 360 Grad leuchten muss, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man mit dem Szenenbildner über die vorhandenen Lichter und die Lampen, die im Bild sind, redet. Also da bist du sicher bei der Auswahl mit dabei und besprichst es. Das muss ja auch vorbereitet werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich wiederhole das nochmal, aber nach zwei Tagen wiederholt man nun mal Sachen. Also der Szenenbilder ist natürlich auch für die Ausgestaltung zuständig, so wie ich auch dafür zuständig bin. Zum Beispiel die Nachtszene im Garten in News. Da gibt es dieses Karussell, das sich dreht und dieses Licht unter dem Karussell, das haben wir natürlich abgesprochen mit dem Szenenbildner. Also das ist Licht, das wir also auch mit dem Szenenbilder für Grande Bellezza gefunden haben. Da haben wir also wirklich solche LED-Leisten gefunden. Also das sind Leisten, die eine italienische Designfirma nutzt und die können dann eben kadiert. Das sind sehr, sehr schöne Lichter, aber die können hier wirklich inszeniert werden und bei einigen Stellen von Jude haben wir das eingesetzt. Auch bei La Grande Bellezza ist das häufig eingesetzt worden, das ist kadriert worden. Das ist plausibel, das sind Designobjekte, die gleichzeitig auch perfektes Licht produzieren. Und die Zusammenarbeit mit dem Szenenbildner, insbesondere wenn wir daran denken, dass diese Lampenschirme die einzige Lichtquelle sind, die ich benutze, also dass der Digitale erlaubt das ja, das ist natürlich so, dass die Zusammenarbeit mit dem Szenenbildner maßgeblich ist. Aber ich sage dann eben, wie es gemacht werden soll. Es ist nicht so, dass ich bei denen frage, wie es gemacht werden muss. Da bin ich immer sehr glücklich und habe auch viel Glück gehabt. Und ich persönlich muss sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass ich mich, je weniger ich mich vorbereite, je besser gelingt es irgendwie mit der Bildgestaltung. Also es ist so, dass ich weiß, wo ich das Licht positionieren muss und es kann dann sein, dass natürlich nachher plötzliche, spontane Entscheidungen am Set getroffen werden, die ich mir so vorher nicht ausgedacht und überlegt hatte. Also ich würde dann gerne auf den Input des Regisseurs antworten, anstatt zu sagen, das ist jetzt mein Licht und komm du mal damit zurecht. Also das ist meiner Meinung nach eine etwas traditionelle Einstellung des DOPs, dass er dann das Licht positioniert und der Regisseur dann sieht, wo dann der entsprechende Raum ist, auch für die Kamera und so weiter, wie das alles platziert werden soll. Der Regisseur setzt dann die Kamera und ich finde dann den Raum für das Licht. Wenn ich den nicht finde, dann setze ich auch kein Licht. Also, möchte da nicht zu stark übertreiben, aber im Grunde ist es schon so. Wir müssen uns wirklich daran denken, dass wirklich wir eine zweitrangige Rolle haben im Vergleich zum Regisseur und zu den Schauspielern. Ich höre manchmal von Kollegen, die Stative, Licht, Frost und Abtrennungen und so weiter auf dem Set aufgestellt haben. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich habe immer versucht, mich nicht so zu benehmen. Also die Schauspieler müssen sich bewegen können. Und das Licht ist wirklich ein sekundärer Aspekt bei der Inszenierung. Das ist nicht das Hauptproblem. Genau wie es auch nicht akzeptabel sein kann, dass zum Beispiel die Schauspieler sich nicht mehr konzentrieren müssen, weil ich zwischen einer und der nächsten Klappe dann zum Beispiel die Kameraposition wechsle und das eine Stunde lang mache oder eine Stunde lang brauche, um das Licht zu positionieren. Es gibt natürlich Zeit, die erforderlich ist, um die Kamera entsprechend zu positionieren, aber das darf nicht überhand nehmen. Entschuldigung. Ja, aber so ist es nun mal. Die werden mich wahrscheinlich rauswerfen auf den Verband. Also ich muss noch eine Sache aus Italien erzählen. Dann wird Ihnen vielleicht auch das Problem vom Ansatz her klar. In Italien gibt es einen Verband der DOP, AIC, also ähnlich wie bei Ihnen. Und als ich angefangen habe mit meiner Tätigkeit, habe ja in den letzten Tagen erzählt, dass ich ganz independent in Mailand angefangen habe. Und habe ich irgendwann mal einen Film in Rom gemacht, weil der Regisseur das so wollte und der Produzent hat mir dann gesagt, ich kenne dich gar nicht, weiß gar nicht, wer du bist. Bist du Mitglied der AIC? Nein, habe ich gesagt, bin ich nicht, aber ich werde eintreten. Gut, dann geh hin, tritt ein und dann sprechen wir darüber, ob du den Film machen kannst. Ich bin nach Hause zurückgegangen, habe diesen Verband angerufen. Dieser Verband hat gesagt, ich habe dann gesagt, möchte gerne eintreten und dann haben die mich gefragt, hast du schon 3 Filme gemacht, die im Kino erschienen sind? Habe ich gesagt, nein. Nee, dann kannst du auch nicht Mitglied werden. Also das ist ja wohl ein Problem, oder? Also ich kann nicht eintreten, weil ich keinen Film gemacht habe und kann keinen Film machen, weil ich eingetreten bin. Also wie sollen die jungen Leute das machen? Wie sollen die überhaupt Fuß fassen? Also ich habe mich dann bin da nie mehr Mitglied geworden in dieser Vereinigung. Also ich will da auch kein Freund davon sein, ist mir auch völlig wurscht. Aber das ist doch wirklich ein Problem. Es gibt natürlich Zusammenschlüsse und Verbände, in denen es wirklich so ist, dass sie ihre eigene Macht im Kino verteidigen wollen. Und meiner Meinung nach ist das furchtbar schrecklich. Also ich würde sagen, das ist unerträglich, sowohl für die Jungen, für den Nachwuchs und für uns alle eigentlich. Die Verteidigung des Films als Film, also als Film aus der Filmrolle, das ist meiner Meinung nach eine Verbandsfrage. Also es gibt da natürlich Sonderwissen, man muss ein bisschen Chemiker und Privatier sein und ich habe keine Kraft dagegen zu kämpfen. Also das ist irgendwo die Bremse, die da gezogen wird. Entschuldigung für diesen kleinen Einschub.
Kein Problem. Also im BVK ist es ja so, es gibt eine Junior-Mitgliedschaft, also sozusagen, wir hätten dich gleich aufgenommen.
Grazie.
Aber ich möchte jetzt übers Licht reden und ich würde gerne erst einen kleinen Clip zeigen, damit wir da noch drüber reden, wie es gemacht ist und da kommt das Thema Licht auch wieder. Den ersten Clip bitte, die Piazza. Danke. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Lichtgestaltung dabei, also auch wenn du sagst, du machst nicht viel Licht, also da würde ich mich gerne, das würde ich gerne von dir hören und auch wie du auf der Piazza gearbeitet hast. Also ich habe das zuerst auf einem kleinen Bildschirm gesehen und dachte, wie ist das gemacht? Ist es wirklich Hochwasser? Also es sieht sehr, sehr gut aus. Aber ich kann nicht so sein. Kannst du da etwas mehr?
It doesn't work the microphone, so she doesn't understand the question, but I understand. So, no. Yeah. So, dunque.
Also jetzt hört man mich, ja? Also die Frage ist natürlich hochinteressant. Wie ich bereits gesagt hatte, können Paul und ich es nicht leiden, wenn das Licht in der Totale dargestellt wird und wenn die Nahaufnahme in einem anderen Licht dargestellt wird. Und bei dem Fall hier auf der Piazza San Marco war das nur ziemlich kompliziert. Und das bedeutete nämlich, dass man den Platz beleuchten musste und das bedeutete, dass man eben das Licht sehr hoch setzen musste von weit. Also damit man eben das so darstellen konnte. Und ich wusste natürlich, dass es hier Widersprüche geben würde. Das war eben der Widerspruch. Wenn ich Scheinwerfer oben auf die Paläste setze, zum Beispiel am Markusplatz, dann kommt da ganz hartes Licht auf die Schauspieler. Und wenn man das so machen will, dann schafft das natürlich viel Leid. Und als Michael Caine an diesem Modell vorbeikommt, dann ist das ein sehr hartes Licht, das produziert wird durch diese schrecklichen Schatten, die man auf seinem und ihrem Körper auch sieht. Und da hatte ich mir schon Sorgen gemacht, habe mir gesagt, was kann ich da machen? Und dann habe ich eine Idee gehabt, vielleicht die einzige intelligente Idee in meinem Leben, wirklich die einzige, und habe mir dann gesagt, also wenn das ein Special Effect ist, weil das eben ein Spezialeffekt ist, weil wir haben das nicht so bei Hochwasser gedreht, dann kann ich hier das Licht aufstellen und ich lasse das dann einfach weg. Ich lasse das dann rausstreichen. Das war eine ganz einfache, dumme, kleine Idee. Und das heißt, ich konnte dann sehr weiches Licht setzen neben dem Steg, über den die Schauspieler gingen, mit dem Stativ. Ich habe dann das Stativ inkadriert und auch das Licht und habe das dann von den Special Effects rausnehmen können. Denn die Szene ist mit den Special Effects gemacht worden, weil das Wasser ja nicht da war. Das war die Produktion und ich konnte dann das Licht so setzen, wie ich es wollte. Mit dem Licht ebenso. Und das war natürlich für mich ein unglaubliches Glück. hatte ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Warum eigentlich nicht? Wenn es Special Effects gibt, dann kann ich ja auch das Licht so sitzen. Denn ansonsten gibt es immer das Problem, dass man das Licht außerhalb des Feldes, Bildfeldes setzen muss. Und dann wird das Licht natürlich auch immer härter, je höher es ausgestrahlt wird. Und je breiter es ist, desto weicher wird es. Und das weiche Licht ist natürlich sehr viel besser für die Schauspieler, insbesondere beim digitalen Film. Wenn das weite Licht weit weggesetzt wird, dann wird es natürlich unglaublich hart. Ich hoffe, dass man es verständlich ist, was ich hier sage. Natürlich ein bisschen kompliziert. Also dieses weiche Licht auf die Gesichter der Schauspieler zu setzen, war natürlich etwas schwierig, aber ich habe dann einfach das Licht rausnehmen lassen. Das ist eine Sache, die ich nachher dann auch noch bei anderen Fällen gemacht habe, nachher zum Beispiel bei The Young Pope. Es ist so, dass wir die Sixtinische Kapelle aufgenommen haben und da konnte ich dieses Licht setzen, das inkadrieren, weil ich wusste, dass das dann eben nachher eben auch oben im Gewölbe der Sixtinischen Kapelle entsprechend gestaltet werden konnte. Ganz einfach, hatte ich aber vorher noch nicht drüber nachgedacht. Das gleiche Problem stellt sich auch in diesem Garten, in diesem nächtlichen Garten. Den sieht man jetzt hier nicht, aber in einer anderen Szene ist es so, dass die Kamera, Paolo hatte mir das vorher schon gesagt, wäre eben auf dieses Karussell mit draufgekommen. Das heißt, der Garten wäre dann 360 Grad aufgenommen werden, wie er das mag, aber die Schauspieler eben nicht. Und das Szenenlicht sollte da eben komplett auf der gesamten Szene sein. Also diese Plattform ist eine beleuchtete Plattform mit versteckten Lichtern, Scheinwerfern unten drunter. Da ist ein Loch darunter, unter dieser Plattform. Und das Design, das wir dann da inszenieren können, sieht eben vor, dass das gesamte Licht auch am Rand der Plattform ist. Und die sind natürlich ganz klein, sodass man die nicht gesehen hat auf der Plattform. Und das Problem war dann eben, die entsprechenden Sofas zu beleuchten, die drumherum standen, aber weit entfernt. Wir haben dann wieder dieses sehr kleine LED-Licht genommen, haben das hinter dem Rücken der Sofas versteckt. Und das war mehr oder weniger dann ein Licht, das da war. Es gab keine Stative, es gab keine Scheinwerfer, 360 Grad und trotzdem war die Szene voll beleuchtet. Also normalerweise wird damit ein sehr hartes Licht mit dem produziert. Also das kann man vielleicht nachts in einem eleganten Hotel benutzen. Aber eine Szene, wie Sie die da in News gesehen haben, in diesem nächtlichen Garten, wäre mit dem normalen Film nie möglich gewesen, weil der normale Film nicht so sensibel ist. Und ich habe den 500 AS-Film immer mit großer Mühe benutzt. Manchmal bin ich auch auf 1000 A hochgegangen, mit Schäden wirklich auch für die Schauspieler, also wirklich, das Set wurde dann praktisch durch diese Körnung zerstört. Das war unglaublich mühsam, aber das einzige System für mich, um diese Nachtszenen zu drehen mit so wenig Licht. Und ein 500 ASA-Film, der dann auf 1000 hochgebracht wird, war dann eben ausreichend, um diesen nächtlichen Garten entsprechend darzustellen, wiederzugeben. Und mit dem digitalen Film konnte ich dann ganz leicht auf 1600, 2000 ASA hochgehen. Das schwankt ein bisschen, aber 1600 auf jeden Fall. Und das ist natürlich eine große kreative Befreiung für mich, für den Realismus, für die Glaubwürdigkeit und auch aufgrund der Leichtigkeit und der Schnelligkeit bringt das viel.
Dann wird es sicher die neue Kamera Panasonic mit 5000 ISO für dich ein Vergnügen werden.
Hat sie noch nicht probiert, aber ich glaube, dass ich auch mit 2000 auskomme. Also da sehe ich noch mehr mit meinem Auge. Das reicht mir eigentlich schon aus. Ich fordere da nicht so viel. Und dann gibt es noch eine andere Begrenzung, abgesehen davon, wenn es dunkel ist, muss es wirklich auch dunkel sein. Da darf man nicht in der totalen Dunkelheit sehen. Also 2000 ASA reichen für mich eigentlich aus. Das würde mich für die nächsten 10 Jahre noch reichen.
Gut, ich werde jetzt den nächsten Clip zeigen, den zweiten, Lunch. Also es wäre natürlich schöner, wenn wir das in der guten Dezibelqualität zeigen könnten, aber man sieht, du hast da mit extrem hohem Kontrast gearbeitet, also sozusagen HDR. Das ist ja auch ein Vorteil, was wir jetzt sozusagen durch die digitalen Kameras bekommen.
Ja, da möchte ich nicht zu technisch werden, weil das auch nicht langweilig werden sollte für all die, die meinen Beruf nicht haben. Kurz noch Folgendes sagen. Zuerst mal muss ich sagen, dass Paolo Sorrentino wirklich verrückt ist. Also das sieht man hier wirklich, also wirklich komplett durchgeknallt, aber trotzdem ist das sehr, sehr schön für, ich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber trotzdem ist das natürlich auch bedeutsam. HDR ist ein geniales Instrument, meiner Meinung nach. Denn da sind zwei unterschiedliche Wege, die man da einschlagen kann. Also mittlerweile kann man mit dem Digitalen alles machen. Entweder kann man die Positionierungsbreite variieren. Das ist eine Möglichkeit, die viele Kameras ermöglichen. Ich werde hier keine Namen nennen. Und das Bild wird sehr, sehr gut aufgenommen mit sehr hohem Licht. Manchmal vielleicht sogar viel zu viel Licht für ein menschliches Auge. Das ist eine Möglichkeit. Oder HDR. Da gibt es eine selektive Position. Das heißt, es werden zwei unterschiedliche Einzelbilder aufgenommen. Das erste Einzelbild hat eine normale Kameraposition mit einem ziemlich starken Kontrast, weil die Breite reduziert ist, und das Fotogramm, das Einzelbild X, wo wir dann eben entscheiden, dass das für das andere Licht so gesetzt werden soll, wenn das sehr viel dunkler ausfallen soll. Und das bei der Postproduktion ist es so, dass die beiden Fotogramme zusammengesetzt werden, und das bedeutet, dass wir dann einen normalen Kontrast haben, aber das von oben hochgesetzte Licht wird dann nicht verbrannt, es ist weiß. Einerseits kann ich dann also den Kontrast hoch beibehalten, das finde ich auch schön, so wie mein Auge das wahrnimmt, aber gleichzeitig kann ich dadurch eben auch aus Fenstern hinausschauen, zum Beispiel. Also jemand, der zum Beispiel mit einem Kerker sitzt, also wo man nichts sieht, da ist es zum Beispiel wichtig, dass man heraussehen kann, oder man muss neutrales Gelatin verwenden, um das zu ermöglichen. Und das ist was, was wir jetzt nicht mehr machen müssen. Davon sind wir befreit worden. Es gibt nicht mehr die Notwendigkeit, dass die Gesichter der Schauspieler im Dunkeln bleiben und gleichzeitig, wie das menschliche Auge das sieht, kann man auch nach draußen sehen. Also das ist möglich. Und dieses System sollte man einsetzen, weil meiner Meinung nach ist das wirklich genial und hat nur sehr viele Gegenanzeigen, wenn man so sagen soll, wo man das nicht nutzen sollte. Und das ist durchaus nicht marginal. Und wir sollten diese Innovation durchaus einsetzen. Das ist meiner Meinung nach maßgeblich. Denn so haben wir mehr Auswahlmöglichkeiten. Es gehört ja zu den Auswahlmöglichkeiten des Kameramanns auszuwählen, was er machen will zwischen den einzelnen Szenen. Wann und wie und wann es notwendig ist. Und das erlaubt mir eben, dass ich, also wie zum Beispiel in den Hotelzimmern, die wir eben gesehen haben in dem Film, also vorher, da kommt das Licht durch die Fenster herein. Und das Fensterlicht einzusetzen bedeutet eben auch, dass man ein extrem sehr viel weicheres Licht einsetzen kann, als wir selbst das setzen könnten. Denn das Fensterlicht, wenn Sie mal drüber nachdenken, also wenn Sie zum Beispiel durch ein Fenster beleuchtet werden, dann werden wir durch ein Licht beleuchtet, das 180 Grad weit ist. Also der halbe Radius. Und deshalb ist das, weil das Himmelslicht ist ein sehr weiches Licht. Und wenn ich einen Schauspieler durch Fensterlicht beleuchten kann, dann ist das sehr viel anders als das harte Licht. Also Fensterlicht zu benutzen, einzusetzen, ist ein riesiger Vorteil, der mir eben durch HDR ermöglicht wird. Ohne natürlich auch hier bei die Breite zu beeinträchtigen. Und das ist natürlich bei den digitalen Bildern manchmal etwas gräulich. Und das finde ich nicht so schön.
Zu diesem Beispiel, also von diesem Filmausschnitt möchte ich noch fragen, weil das ist auch mit mehreren Kameras gedreht. Also gehe ich davon aus, dass sozusagen die Nahaufnahmen von den anderen, wenn du selber schwenkst, wie ist es mit der Kontrolle über all die anderen Bilder zu haben, vor allem wenn ihr mit extrem hohem Tempo arbeitet? Also das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich praktisch süchtig bin nach diesen drei Kameras, die gleichzeitig benutzt werden. Da bin ich wirklich ein Addict, ein Süchtiger. Und tendenziell ist es so, dass ich die breiteste Kamera bediene für die Breitaufnahmen. Denn bei den Breitfeldaufnahmen ist es so, dass die Bildkomposition eigentlich am schwierigsten, am kompliziertesten ist. Denn diese Breitaufnahmen stellt natürlich Höhenprobleme für die Positionierung der Kamera. Und das gibt es ja bei den Nahaufnahmen nicht. Und die Komposition, wo man die Kamera positioniert im Hinblick auf die Schauspieler und wo der Schauspieler dann auf einem breiten Bildfeld dargestellt wird, das ist eine sehr viel kompliziertere Komposition als eine Nahaufnahme. Es hängt nur davon ab, wie viel wir hier einblenden von der Schulter des Schauspielers, der davor steht. Also bei mir ist es so, dass ich diese breiten Kameras bediene und die zweiten und dritten Kameramänner bedienen die etwas schmaleren. Und wie halte ich die unter Kontrolle? Rolle. Ich vertraue mir Ihnen natürlich, weil ich Sie kenne seit Jahren und habe das eine jahrelange Zusammenarbeit. Und wenn ich Ihnen nicht vertraue, das passiert natürlich manchmal, ist es so, dass ich mir kleine Monitoren gebe, die ich neben mich stelle, dann sehe ich meine Kamera und versteckt sich dann auch noch, was die anderen da machen. Und das beruhigt mich dann. Denn der Kontrollwille, den man am Set hat, ist wirklich ziemlich hoch, also wirklich totale Kontrolle, auch im Hinblick auf die Komposition der Einstellung bin ich ziemlich obsessiv veranlagt, das hatte ich bereits schon gesagt, unendlich viele Male gesagt, dass die Bildkomposition sehr viel stärker zählt als das Licht, davon bin ich überzeugt. Und das bedeutet, mit drei Kameras zu arbeiten, das mag ich, aber ich möchte eben das möglichst unter Kontrolle haben. Also ich bin nur einer, ich möchte gerne dreifaltig sein. Das bin ich nicht, ich bin nur einer, aber so möchte ich gern arbeiten.
Bei der Bildkomposition fällt mir auf, dass du sehr oft sehr mittenzentriert arbeitest, also es ist alles sehr auf die Mitte fokussiert. Aber ist es etwas, was jetzt nur bei Paolo Sorrentino so stark ist, oder das seit wann, also bei La America war das noch nicht so. Also das, ist es etwas, was sich im Laufe deiner Arbeit in der Laufe der Jahre entwickelt hat und verstärkt hat?
Ja, zum Beispiel in der Szene, wo Hitler an, in der Mitte eines runden Tisches sitzt, ja, da habe ich mich natürlich auf die Mitte konzentriert. Also alle im Saal schauen auf ihn, da habe ich ihn natürlich in die Bildmitte hinein komponiert. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob das jetzt durch Paolo gekommen ist. Nee, hängt eigentlich davon ab, würde ich nicht unbedingt sagen. Da gibt es keine feste Regel. Nein, nein, eigentlich nicht. Könnte ich so nicht sagen. Aber wenn wir nochmal auf die Frage im Zusammenhang mit HDR zurückkommen, die Szene, wo Hitler eben im Speisesaal sitzt, das ist wirklich eine Szene, die also mit natürlichem Licht gedreht worden ist. Das Licht, das durch die Fenster kommt, ist hier das Szenenlicht. Und durch die Fenster sehen wir ja auch die Landschaft. Und das ist natürlich eine totale Wende, die da stattfindet. Denn bis vor 10 Jahren hätte ich normalerweise draußen vor die Fenster Scheinwerfer gestellt, die durch die Fenster hineinfallen. Und das Licht, das dann auch noch durch die Fenster fällt, das wäre immer ein etwas falsches, unnatürliches Licht gewesen. Also ich hätte eigentlich nicht an dieses Licht geglaubt. Aber jetzt können wir die Weichheit des Lichts nutzen, das durch die Fenster einfällt und gleichzeitig auch die Landschaft noch sehen. Und das ist ja wirklich grundlegend wichtig. Und das ist eine außerordentliche Innovation. Ich könnte noch mehr dazu sagen. Also dieses Gespräch hier wird jetzt sehr fachlich. Tut mir leid für all diejenigen, die hier keine Profis sind. Also die aus dem Verband freuen sich natürlich. Aber eine Sache, die ich hier noch gerne sagen möchte und die meiner Meinung nach auch unglaublich spannend ist, ist Folgendes. Also wenn man mit Kameras dreht, die bis 6 und 8K kommen, also bei mir ist es so, dass ich eher mit Weitwinkel arbeite. Also, wenn ich zum Beispiel drehe, Use, das war zum Beispiel 4K, aber 25 optisch 4K, da habe ich eine breite Linse, aber nicht eine ganz breite Linse. Aber wenn ich 25 mit 6 oder 8K nutze, dann ist die optische Qualität von 25, also die Trennung des Fokus zwischen der Aufnahme und dem Hintergrund, und das ist natürlich eine sehr schöne Sache, dieser Unterschied, da kann ich 25er mit einem Weitwinkel nutzen, 8K. Das heißt, ich nutze den Fokus stärker. Also man hat nicht nur einfach einen Weitwinkel, sondern ich nutze eine normale Linse und bekomme da trotzdem einen Weitwinkel. Ich weiß nicht, ob Sie das alle verstanden haben, vielleicht nur einige, tut mir leid, aber das ist ein weiterer riesiger Vorteil des Digitalen. Also ich habe hier eine Brandweite von Optiken, die es praktisch überflüssig machen, dass ich hier noch genau anvisieren muss, denn ich werde eine weitere Optik habe, dann nehme ich eine 8K und ansonsten eine 4K. Mit der gleichen Optik habe ich eine unendliche Bandbreite an Schnitten. Entschuldigung für alle, die nicht vom Fach sind, aber das war mir nochmal wichtig.
Ich habe noch zwei Filmausschnitte vorbereitet, aber der mit Jane Fonda ist ein sehr langer und deswegen, weil wir so wenig Zeit haben, ist die Frage, ob wir den nicht zeigen, aber vielleicht kannst du trotzdem noch was.
Solo l'inizio, the beginning.
Okay.
Nur den Anfang bitte.
Allora, so, no, provo a rispondere prima della
domanda. Ich versuche jetzt vor der Frage zu antworten. Es ist sehr interessant in dieser Szene, denn es gibt eine sehr weite Einstellung bei der Totalen und da brauchte ich auch keine Lichter zu setzen und da gibt es noch einen Winkel, der noch weiter ist und da gab es auch überhaupt keinen Platz für das Licht. Auch hier ist es erneut so, dass das Verhältnis mit den Szenenbildern sehr, sehr wichtig ist, denn die Skier, die da ausgestellt sind, die sind ja von uns beleuchtet worden. Das ist so eine Lichtwand. Und der Hintergrund ist praktisch eine Lichtquelle. Das heißt, ich konnte alle Totalaufnahmen und alle Mittelfelder ohne irgendwelches zusätzliches Licht machen. Sie hingegen musste als Star dargestellt werden. Sie musste natürlich schön aussehen. Sie ist natürlich auch super zurechtgemacht mit Perücke und dem ganzen Drum und Dran. Und in den Nahaufnahmen konnte ich dann extra Licht für die Nahaufnahme hinzufügen. Und das ist etwas, was ich normalerweise nicht mache, denn was mir sehr, sehr wichtig ist, dass man das nicht dabei merkt. Man soll auf keinen Fall merken, dass da bei der Totale kein Licht ist und bei der Nahaufnahme dann Licht eingesetzt wird. Das will ich auf keinen Fall. Und ich lerne natürlich bei Learning by Doing, also während ich weiterarbeite. Und ich hatte unglaublich Schiss davor und letztendlich habe ich gesehen, es hat funktioniert. Also es ist im Grunde ganz banal, aber vielleicht machen das auch alle so, Learning by Doing. Also wenn ich ein gutes Licht habe, dann ende ich das nicht mehr, denn ich habe immer Angst, dass es irgendwie einen Anschlussfehler gibt im Hinblick auf das Licht. Und hier hat es Gott sei Dank funktioniert.
Aber du sagst, du musst für Jane Fonda das Starlicht machen. Also ist es, weil sie als Grand Dame das besondere Licht braucht?
Nein, nicht weil sie persönlich das wollte, sondern in dem Film musste sie ins Licht gesetzt werden. Also ich möchte nicht vulgär sein, aber mir ist es wirklich scheißegal, ob die Hauptdarstellerinnen schön sind. Aber wenn im Film erforderlich das ist, dass sie schön ist, dann muss ich sie schön machen. Denn er ist ja für sie sie ist ja für ihn ein Star und so muss ich das natürlich dann auch darstellen. Und wenn sie dann im Flugzeug umfällt und sogar die Perücke verliert, da wird sie natürlich im Leer und nicht das Flugzeug angestrahlt und da ist auch nichts mehr mit schön. Aber egal, da musste das halt vom Film her auch so sein. Ich hoffe, ich schaffe es, Licht so zu setzen, dass es dem Film gerecht wird und nicht den Darstellern. Ich möchte, dass das dem Handlungsstrang hilft. Also, wenn sie als Star dargestellt werden muss, das steht dann natürlich auch nicht im Drehbuch oder so, sondern es ist ganz eindeutig, dass das so ist, weil sie sich ihm ja auch so vorstellt, wie die Diva, die er für seinen Film will. Also, das heißt ja gar nicht, dass sie jetzt unbedingt so wunderschön ist. Also, sie muss einfach als Star ausgeleuchtet werden.
Also als diese Szene kam, habe ich mich gefreut im Film, weil bis dahin habe ich mich ja etwas schwer getan. Aber hier, also wenn wir jetzt den Bechdel-Test heranziehen, dann war bis zu dieser Szene noch 0 Punkte. Also der Bechdel-Test ist, für alle, die es nicht wissen, gibt es seit 1985, aber seit 2000 wird das sehr häufig sozusagen auf Filme, sozusagen werden damit Filme geprüft. Und es sind 3 Fragen. Und zwar gibt es 2 wichtige Frauenrollen in dem Film. Haben diese Frauenrollen einen Namen? Sprechen die 2 Frauen miteinander über etwas anderes als ein Mann? Und hier, zumindest in dieser Szene, haben wir gedacht, da hat er wieder einen Punkt bekommen, der Film. Also sozusagen, er ist sehr männerlastig. Es ist also so aus dem Blick der Männer sehr männerlastig. Also da muss ich sagen, als Frau fand ich das manchmal etwas schwierig. Und da würde ich gerne sagen, was können wir sozusagen an der Kamera irgendwie Einfluss nehmen auf die Regisseure, mit dem Licht, wie auch immer.
Ottimo. Ja, gefällt mir sehr. Ich wusste überhaupt nichts von diesem Bechdel- oder Bechdel-Text, also keine Ahnung, nie davon gehört. Aber ich versuche das nachzuvollziehen, ist wahrscheinlich auch alles richtig. Paolo ist ein sehr, Macho, muss man schon sagen. Also ich glaube auch, er selbst behauptet das von sich. Also er und sein Verhältnis zu Frauen, das ist immer schon ein bisschen schwierig gewesen. Also er ist einfach Macho, Punkt. Also Bechdel, glaube ich, der wäre ziemlich sauer auf ihn. Ich nicht. Ich nicht. Und ich, also ich gewinne jetzt Bechdel-Punkte. Hör zu, ich glaube, dass Bechdel sehr viel intelligenter ist als Männer. Da bin ich von überzeugt. Einer der besten Kameramänner war eine Frau. Und sie arbeitet jetzt auch als bildsetzende Kamerafrau. Und sie ist nicht sehr groß gewachsen. Und sie hatte dann praktisch auch manchmal so einen Blickwinkel wie eine des Zwerges. Also das war ein bisschen schwierig, zumindest wenn sie Handkamera machte. Entschuldigung, das ist jetzt kein Macho-Tun, das ist die Wahrheit, was ich gerade erzähle. Aber abgesehen von der Kameraführung mit der Hand, also von der Handkamera, war sie unglaublich toll. Denn sie hat eine unglaubliche Kameraführung gehabt. Ab und zu werde ich gefragt, wie machst du es eigentlich, wenn du die Kameraleute, die zweiten Kameraassistenten und sowas aussuchst bei der Bildkomposition? Und die mit mir arbeiten, die machen am Anfang die Monitorarbeit. Ich arbeite immer mit denselben Leuten. Die sind erstmal beim Monitor, 5 Jahre lang ungefähr. Also die machen die Monitorkontrolle. Und das sind diejenigen, die dann praktisch in der Karriere später Kameraleute werden. Ein Fokuspuller hat überhaupt keinen Bezug zum Kameramann. Das ist was vollkommen anderes, meiner Meinung nach. Du sprichst über Einstellungen, diskutierst darüber. Und ich bin ja selber Kameramann, also der Schwenker praktisch. Und deswegen frage ich immer diejenigen, die in den Monitor schauen, was sie darüber denken. Also ich möchte auf alle Fälle immer wissen, was sie darüber denken. Und alle Fehler, auf die sie mich hinweisen, sind für mich unglaublich wertvoll in meiner Arbeit. Und nach Jahren der Arbeit sind sie dann wirklich fit für die Arbeit des Kameramanns. Also. Und Frauen sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut für diese Arbeit geeignet. Paolo weiß ich nicht, keine Ahnung, ich denke mal schon. Ich bin auch nicht verantwortlich für die Beurteilung seiner Genialität.
Gut, ich würde gerne, also ich hatte zwar noch einen vierten Clip, aber über die Schlussszene, falls du da noch was sagen möchtest, sonst würde ich die Fragen zum Publikum dann danach öffnen.
Ja, die müssen wir nicht mehr sehen, denn die Szene ist sehr, sehr lang und Sie haben sie ja gerade gesehen. Auch das ist eine sehr, sehr schwierige Szene gewesen, denn der Hintergrund ist ja durchscheinend, transparent. Wir wollten keine Scheinwerfer. Also ich mag überhaupt keine Schatten. Also Dunkelheit gefällt mir, aber Schatten der Darsteller zum Beispiel mag ich überhaupt nicht. Das ist ein Problem. Dann denke ich immer, dass die Schatten irgendwie was Fiktives sind, irgendwas Künstliches. Und es ist irgendwie falsch, denn unser Licht ist oftmals zu nah und dann sind deren Schatten umso größer und das ist irgendwie störend, das empfinde ich so. Also Totale machen, wo man dann die Schatten der Person sieht, das ist etwas, was mich unglaublich stört. Also entweder ist das gewollt und Michael Caine zum Beispiel, also mit der Geigenspielerin, da gibt es natürlich ein direktes Licht und dann gibt es auch diese runden Lichtkegel auf dem Boden, das ist klar, weil deutlich ist, dass es ein Kunstlicht ist. Aber das Licht, was wir sehen in dem Film, ist ein Licht, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt. Das Licht des Orchesters zum Beispiel ist ein mysteriöses Licht, denn keiner von den Musikern wirft irgendwie Schatten. Und der Hintergrund ist praktisch weißes Plastik, das durchscheinend ist. Das heißt, die ganze Beleuchtung kam von hinten. Riesige Scheinwerfer standen hinter diesem weißen Plastikvorhang praktisch. Und wir hatten manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie in einer unnatürlichen Weisheit uns befanden. Aber das war trotzdem eine sehr, sehr schwierige Szene zu drehen, denn gleichzeitig haben wir dort mit 3-4 Kameras gedreht, denn die ganze Sequenz ist an einem einzigen Tag abgedreht worden, denn das Orchester kostet, Sänger kosten und so weiter und so fort. Also wir hatten vorher eine Pre-Light-Phase gehabt und dann haben wir das Ganze innerhalb eines Tages abgedreht. Und das ist im Grunde nur eine Sequenz zwischen, also so 6 bis 7 Minuten. Aber das war etwas sehr, sehr Komplexes. Auf alle Fälle sind das Szenen, auf die du dich unbedingt vorbereiten musst. Ich hasse das, denn da gibt es natürlich eine Pre-Light-Phase. Das heißt, du musst unbedingt dieses Pre-Light setzen und in der Nacht davor schläfst du nicht gut, denn du hoffst natürlich, dass es dann auch wirklich so klappt, denn das Pre-Light ist ja schon gesetzt. Und das sind schreckliche Dinge. Also ich mag das nicht so. Im Grunde macht mir das immer ein bisschen Angst. Aber eigentlich ist unsere Arbeit wirklich angsteinflößend. Was ich in der Nacht davor träume, das möchte ich hier nicht erzählen, weil, keine Ahnung, die Sonne, die irgendwie nicht mehr da ist. Ich habe unerträgliche Träume für ein menschliches Wesen vor solchen Tagen. Und meine arme Frau, die weiß das.
Aber hier auch bei der Schlussszene, da muss zumindest auch vorbereitet worden sein, welche Kamera steht wo, welche Kamera macht was, also inwiefern gab es da schon eine konkrete Auflösung dann? Oder ist es auch nur dann so spontan entstanden?
Ich muss das wiederholen. Einige von euch haben das schon gehört, aber ich habe eine ganze Reihe von Einstellungen, die sehr, sehr präzise sind, denn er arbeitet ja sehr, sehr präzise. Und diese Liste mit den einzelnen Einstellungen ist eine Liste, die er immer versteckt hält. Das gibt er niemandem, das rückt er nicht raus. Weder mir noch irgendjemand anderen gibt er das. Denn er hat immer die Möglichkeit und die will er sich bis zuletzt aufheben, dass er seine Meinung ändert oder dass er noch spontan umändert. Ich weiß nicht, wo er die Kamera hinstellt. Also er sagt einfach, sei darauf vorbereitet, dass die Kamera irgendwo steht und sage ich, okay, also ja.
Gut, dann würde ich dich fragen, also sozusagen, wenn ihr Fragen aus dem Publikum habt, meldet euch. Da gibt es schon eine.
Hallo Luca. Ich habe eine Frage, was mir auffällt, dass bei all deinen Filmen immer eine ganz klare Haltung herauskommt. Also jeder Film steht für eine ganz klare Haltung, sei es jetzt kulturell oder philosophisch, politisch. Es sind keine Filme von der Stange, es sind alles Themen und Filme, die einen sehr stark beschäftigen. Und auf der anderen Seite sagst du natürlich, du bist Mitarbeiter, einer der Mitarbeiter dieses Filmes, dieses Teams, die mithelfen dem Regisseur, dass er seine künstlerische Idee umsetzen kann. Trotzdem fällt mir auf, nach dem, was ich alles von dir jetzt gehört habe, den gestrigen Tag, den heutigen Tag, dass du eine sehr starke Persönlichkeit bist, sehr aufrichtig und dich auch nicht scheust, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, unbequeme Dinge zu sagen, was ich sehr, sehr, sehr toll finde. Und was mich in dem Fall interessiert ist, was ist dir wichtig in der Auswahl deiner Projekte? Wie findest du deine Entscheidung, dich für ein Projekt zu entscheiden? Und was vielleicht noch interessanter ist, welche Projekte lehnst du ab kategorisch? Was interessiert dich überhaupt nicht? Dankeschön.
Das ist eine sehr komplexe Frage, aber die Antwort ist ganz einfach. Ich mache Filme, die ich gerne im Kino sehen würde. Dann gibt es natürlich auch noch andere Überlegungen, zum Beispiel, ob ich den Regisseur mag oder weiteres, also mit bestimmten Schauspielern zusammenzuarbeiten und natürlich auch das Geld. Manchmal drehe ich sogar gratis. Denn ich hatte auch die Gelegenheit, Filme zu machen, für die ich bezahlt wurde. Wenn ich viel Geld bekomme, dann sind das meistens die Filme, die mir nicht so gut gefallen. Und ich habe irgendwie immer sehr abwechslungsreiche und widersprüchliche Beziehungen gehabt mit den Produzenten. Also ich hasse sie und sie hassen mich. Eigentlich ist das irgendwie nicht ganz glücklich. In letzter Zeit ist das Ganze ein bisschen verbessert. Es gibt sehr gute Produzenten, sehr anständige Produzenten in Italien. Und leider, also ist es so, dass ich jetzt nicht mehr so viel mit denen streiten muss. Irgendwie tut mir das auch ein bisschen leid.
Habt ihr noch eine Frage?
Also ihr seid ja deutsche Kameraleute. Streitet ihr mit der Produktionsleitung? Das ist eine Frage von mir jetzt mal.
Sehr oft. Aber es geht meistens darum, weil wir zu teuer sind, weil wir zu viel wollen und sie wollen uns immer sozusagen etwas wegnehmen. Und das ist immer der Kampf, den wir eigentlich bei jedem Film, also ich kenne noch keinen. Also bin ich die Einzige oder gibt es hier noch andere? Oder gibt es jemanden, der nie kämpft oder nicht kämpft? Ich glaube nicht.
Also ich finde, dass die Vergütung der Crew also zu gering ausfallen. Der Job an sich ist ja prekär, denn man hat 2 Monate Arbeit, dann arbeitet man 2 Monate nicht mehr und man weiß überhaupt nicht, ob man danach wieder arbeitet. Und deswegen finde ich, dass die Vergütung der Crewmitglieder viel, viel, viel zu niedrig ist. Das ist ein Skandal. Und dann gibt es diese schreckliche Vorstellung in Italien, dass junge Leute, weil sie lernen müssen, kostenlos arbeiten müssen. Das ist eine faschistische Vorstellung. Das geht überhaupt nicht, denn die Stage, also das nennt sich ja Stage, also dass man eben ein Praktikum macht, das ist im Grunde Sklaventum, modernes Sklaventum.
Ich glaube, da ist in Deutschland jetzt ein bisschen besser mit dem Mindestlohn. Also für ganz umsonst dürfen sie nicht mehr arbeiten. Bisschen, aber okay.
Angela Merkel hat sich besser verhalten als zahlreiche Linksregierungen, die wir in Italien gehabt haben. Das muss ich leider zugeben. Auch im Hinblick auf die Zuwanderung, da war sie sehr, sehr viel generöser als ganz viele andere politische Länder. Gut, dieser kleine Exkurs, das war's. Es reicht. Ich hätte mir überhaupt nicht vorstellen können in meinem ganzen Leben nicht, dass ich jemals für Angela Merkel das Wort ergreifen würde.
Ja, Angela Merkel ist ein anderes Thema. Ich habe ja sehr viel auch in Hollywood gearbeitet. Und zu zwei Punkten würde ich gerne was sagen. Also zu einmal zu dem Punkt Frauen, Darstellerinnen, und zu dem anderen Punkt auch nochmal mit den Gagen oder dem Umsonstarbeiten oder diesen Punkt. Also zu den Frauen, wenn man also in Bereiche kommt, wo man sehr prominente Darstellerinnen hat und man kommt als neuer Kameramann an einen Film, dann ist es meistens so, dass diese Schauspielerinnen bezüglich des Kameramenschen ein Vetorecht haben. Und es passiert dann sehr häufig, mir nicht, aber anderen passiert das schon, dass sie sagen, okay, jetzt drehen wir mal ein paar Tage und ich gucke mir dann immer die Muster an. Und dann entscheidet die Frau sowieso oder Fräulein sowieso, das gefällt mir nicht, wie ich aussehe. Und sie hat die Power, bei der Produktion zu sagen, ich möchte gern einen anderen DOP haben. Das kommt vor. Das ist immer etwas, das ist ein Kampf auch, den wir führen zwischen der, sagen wir mal jetzt, der Wahrhaftigkeit des Lichtes und der Wahrhaftigkeit einer Szene. Gleichzeitig aber müssen wir aufpassen und das ist immer sehr schwierig, denn es gibt Schauspielerinnen, die sagen dann, ja, also mir gefällt das nicht, wie ich aussehe. Ich sehe ja hier viel zu alt aus, es ist ja ganz schrecklich. Wie hat er mich denn fotografiert? Und dann, wenn man Glück hat, darüber zu diskutieren, dann kommt manchmal die Frage, ja, wieso denn das und wann sahst du denn? Ja, also bei dem Film sowieso, da habe ich aber viel besser ausgesehen. Und wenn man dann clever ist und sagt, ja, Moment, wann wurde dieser Film denn gedreht? Naja, vor 13 Jahren oder sowas, dann kann man schon sagen, naja gut, der Kollege, der es vor 13 Jahren gemacht hat, der hat es vielleicht ein bisschen leichter gehabt. Die eine Geschichte, was auch manchmal ein schwieriges Thema ist, wenn man also...
Molto misogino.
Naja, wenn man, also wenn man...
Das ist auch ein exogener Faktor.
Ja. Nein, klar. Nein, aber wenn man in Bereiche kommt, wo auch sehr viel Geld, wo es große Budgets gibt, wo sehr viel Geld im Spiel ist und wo dann auch sozusagen der Wert eines Stars im Film für den Produzenten einen ganz großen Wert darstellt. Und es dann auch für den Produzenten wichtig ist, nicht nur, dass der Star oder die Frau Star zufrieden ist, so wie sie aussieht, sondern auch dann kommt der Produzent noch mit dazu und sagt, ja, mein Publikum möchte aber die Frau sowieso, die soll immer so aussehen wie Audrey Hepburn vor 30 Jahren oder irgendwas. Das sind ganz schwierige Geschichten. Ich spreche es nur mal an, weil das natürlich es nicht immer nur um die Kunst geht, sondern auch um solche Dinge. Und das zweite Thema, was interessant ist, es gibt natürlich auch in Hollywood, da wird zum Teil verdient man sehr viel Geld. Es gibt aber auch zum Beispiel Produzenten, die sagen, ich mache einen Film für ganz wenig Geld. So, und jetzt gucke ich mal bei den Filmschulen und schaue mal, da ist irgendein junger Kameramann, der hat noch nie einen Film gemacht, aber der geht zu dem hin und sagt, pass auf, du kriegst bei mir die Chance deines Lebens, du kannst diesen Film hier bei mir machen. Ach, ja, wunderbar, herrlich, wunderbar, ja, aber du kriegst natürlich kein Geld dafür. Naja, sagt der junge Kollege, meine Großmutter, die steht ja jetzt kurz vor der Erbschaft oder ich stehe vor der Erbschaft, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann sagt der Produzent, naja, du musst aber auch dein Team mitbringen. Aha, wieso denn das? Naja, das ist doch ganz klar. Du kannst hier Kameramann sein bei uns, du musst aber dein Team mitbringen und du musst natürlich bitte auch das Equipment alles mitbringen. Das musst du alles mitbringen und wenn das kann doch deine Großmutter sicherlich finanzieren, ist doch kein Problem. Dann darfst du bei mir in meiner Produktion den größten Film deines Lebens machen. Das gibt es auch in Amerika, das gibt es, sagen wir mal, auch weltweit. Das ist diese riesige Spanne der Bezahlung und auch der Ausnutzung von kreativen Talent und der Ausnutzung von Menschen, die hoffen, eine Karriere machen zu können.
Ja, dieses Problem existiert. Und für einen bildsetzenden Kameramann ist das natürlich eine gute Gelegenheit, aber für die Crewmitglieder ist es überhaupt keine Gelegenheit, weil die werden nach wie vor ihren Job machen und haben dadurch keine Aufstiegsmöglichkeiten. Das Risiko, was du ansprichst, ist existent und das ist im Grunde folgendes Risiko, was das nach sich zieht, nämlich dass unser Beruf im Grunde ein Beruf für Reiche wird. Und das wollen wir auf keinen Fall. Denn es geht ja nicht nur um die Moral oder um die Politik. Denn wenn das ein Job wird, eine Arbeit wird, die nur Reiche ausüben können, dann wird diese Arbeit auch formal sich verändern. Denn die Reichen werden vielleicht nicht die Möglichkeit haben, über das Banlieue in Paris zu sprechen, über italienische Flüchtlingscamps, weil sie einfach niemals da gewesen sind und sie niemals gesehen haben. Das ist natürlich jetzt ein überzeichneter Vergleich, aber es ist ein reales Problem. Und das spricht auch, sagt auch etwas über die Form, also das Kino nur für Reiche oder für die Bourgeoisie. Zum Thema der Schauspielerinnen, also wenn jemand mir sagen würde zum Beispiel, ich möchte gerne einen Low-Cost-Film machen ohne tolle Schauspieler oder also einen super Film, ich muss ehrlich sagen, ich wäre dann für Low-Budget. Also ansonsten ist das nur ein Erschwernis. Aber die haben mich nie so als Probekameramann angeheuert, also da habe ich irgendwie Glück gehabt. Also man könnte dann auch ein bisschen was Türken in Anführungsstrichen. Also ich könnte bei der Probeaufnahme die Schauspielerin super ausleuchten und hinterher stelle ich sie dann so da, wie ich es eigentlich will. Aber es ist mir niemals passiert. Das ist vielleicht also das, was ich euch vorschlage, was man dann machen kann. Also wir Italiener sind ja ganz geschickt in diesen Dingen. Aber wie gesagt, ich wurde nie zu so einer Probeaufnahme herangezogen. Aber es gab eine Schauspielerin, die, wenn wir mit Seitenlicht gearbeitet haben, hat sie immer die Hand davor gehalten. Also da musste ich das Licht ändern, sonst sie hätte die Hand niemals vom Gesicht genommen. Aber das passiert nicht nur mit Frauen, ne? Also absolut nicht. Das machen auch Männer, nicht nur Schauspielerinnen. Also eigentlich sind die männlichen Darsteller noch eitler als weibliche. Das war meine Erfahrung. Jetzt gewinne ich wieder Punkte in dieser Skala. Wie hieß der nochmal?
Bechteltest.
Genau, den meinte ich.
So, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Keine Fragen mehr. Also eine letzte Frage würde ich noch gerne stellen. Jetzt, willst du aufhören?
Nein,
no, it's okay. Nein, sozusagen wie viel, also weil es mich einfach interessiert, bei der, so wie du arbeitest mit dem Licht, wie viel arbeitest du nachher im Grading und wie viel Zeit verbringst du dann im Grading mit Maskensätzen für, also da steckt, glaube ich, noch einmal ganz viel Arbeit drin, also vielleicht nur als kurze letzte Antwort.
Nee, das ist sehr interessant. Und ich denke, die Hälfte meiner Arbeit, die verbringe ich in der Post-Production. Also, wo ich sehe, da dürfen keine Schatten sein oder die Mauer ist zu hell oder was auch immer. Oder dann weiß ich natürlich, dass ich dann in der Nachbearbeitung das machen kann. Und das beruhigt mich auch. Das macht mich dann happy. Also ich mache sehr viel in der Postproduktion. Und ich arbeite immer mit denselben Crewmitgliedern. Das sagte ich ja schon jahrelang. Also mein Hauptelektriker, mit dem arbeite ich schon seit 18 Jahren zusammen. Im Grunde ertragen wir uns gegenseitig nicht mehr, aber wir arbeiten trotzdem immer weiter. Und genau das Gleiche ist wichtig, wenn es darum geht, dass man eben mit den Technikern auch lange zusammenarbeitet, weil man versteht einfach, was man voneinander will. Also der setzt mir das HDR zusammen, der macht der Komposition und er ist derjenige, der im Grunde schon weiß, wie ich arbeite und er präsentiert mir den Film im Grunde schon fertig. Also binnen einer oder zwei Wochen ist es dann so, dass der Film praktisch umgedreht wird wie ein Strumpf, so sagt man das. Also man zieht den auf links wie ein Strumpf, also nur um das klar zu machen.
Das heißt, es sind ein bis zwei Wochen für so einen Film, wo du im Grading sitzt oder länger?
Ja, eine bis zwei Wochen. Also eigentlich ist das immer ziemlich ätzend. Also Ich lasse mich dafür nicht bezahlen für dieses Grading, denn es ist ja mein Interesse, dass ich das so gut wie möglich hinkriege. Und deswegen finde ich es nicht angemessen, dass das zu der Arbeit gehört. Das ist ja die Möglichkeit, dass ich etwas reparieren kann und ausbessern kann. Und dann spreche ich natürlich auch mit den Regisseuren. Ich sage dem Regisseur hier, das möchte ich gerne korrigieren. Und dann sagt der Regisseur oftmals, und das passiert auch, du bist ja wohl völlig verrückt, das lassen wir so. Er sagt dann, das soll schwarz-weiß bleiben. Aber ich mache mir dann ein Zeichen und dann bessere ich das unter Umständen später trotzdem nochmal nach. Aber ich muss mich natürlich den Stimmungen der Regisseure anpassen. Ich muss den Launen der Regisseure ansprechen. Ja, das gehört einfach dazu. Aber die Möglichkeiten sind unendlich. Nochmal zum Thema der Filmrolle. Es gibt diese, dieses Nachträumen oder diese Verklärung der alten Filmrolle und ich gehöre überhaupt nicht dazu. Also wir haben jetzt ja die Möglichkeit, in einzelnen Unterabschnitten der Einstellung zu arbeiten, der Kadrierung zu arbeiten. Und da kann man so viel machen mit Licht geben oder Schatten geben oder was auch immer. Also das ist etwas, was unheimlich wichtig ist und ich möchte auf keinen Fall mehr auf diese Instrumente verzichten und ich kann euch allen nur raten, es ist ein toller, toller Beruf. Es ist allerdings ein sehr anstrengender Beruf, aber ich liebe ihn. Sprechen zwei Tage lang, reden ist genauso anstrengend, das kann ich euch sagen. Vielen, vielen Dank, ich bin jetzt echt am Ende. Es reicht, basta. Noch ganz kurz was. Ich bin sehr, sehr glücklich und froh über diese Auszeichnung und hier in Deutschland zu sein. Also ich habe ja schon meine Begeisterung für Frau Merkel zum Ausdruck gebracht und die Fragen, die Sie jetzt in diesen letzten Tagen hier gestellt haben, sind unglaublich intelligente Fragen und das ist mir nie passiert in meinem ganzen Leben nicht, dass ich so interessante Fragen bekam. Also ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit. Vielen Dank.